Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector.
Ich habe das große Vergnügen, heute im Landtag zu sein. Und mein Gesprächspartner heute ist der Landtagspräsident, der Herr Toscani. Und der ist ja nicht nur Landtagspräsident in Form eines Vorsitzenden einer Landtagsverwaltung sozusagen, sondern das ist ja auch ein Verfassungsorgan, der Landtagspräsident. Und in dieser Funktion haben Sie natürlich einiges zu beachten bei dem, was Sie tun. Sie sind also nicht nur derjenige, der die Sitzungen des Parlaments plant und guckt, dass die auch vernünftig ablaufen, sondern Sie gucken auch drauf, dass das Thema demokratischer Umgang der Parteien miteinander, untereinander eingehalten werden kann und funktioniert, sagen wir es mal so. Schönen guten Tag, herzlichen Dank, dass Sie für diesen Podcast da sind.
Ja, hallo, guten Tag, Herr Hector. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir sitzen hier im Landtag und eben, weil ich noch 2-3 Minütchen Zeit hatte, bin ich durchs Foyer gegangen. Da haben Sie eine wunderbare Ausstellung. Deutschland ist wieder eins. Und mit den Themen, die wir heute besprechen wollen, da geht es zum einen um die parlamentarischen Umgänge, um das parlamentarisch Gemeinsame in der Frage der Corona-Pandemie. Und zum anderen geht es um Europa. Wie einig sind wir Staaten, 27 Mitglieder uns noch in Europa? Es gibt im Moment einen großen Dissens zwischen West- und Osteuropa. Aber wir haben auch das kleine Europa hier, die Großregion sozusagen, das uns Saarländer unmittelbar betrifft, das viele schon gar nicht mehr als Europa wahrnehmen, sondern tatsächlich als einen großen Lebensraum und sich darin wohlfühlen. Und ich sehe zu dieser wunderbaren Ausstellung mit ganz fantastischen Karikaturen, die da drin sind, tatsächlich einige Parallelen. Wenn wir mal bei dem Thema Gemeinsamkeit beginnen und auf die Corona-Pandemie zu sprechen kommen, da gibt es viele Punkte, wo man einhaken kann. Zum einen hat die Landesregierung oder auch die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung im Speziellen schnell gehandelt, als die Pandemie aufgetreten ist. Sie haben ganz schnell Maßnahmen verhängt. Und damit waren eigentlich auch alle zufrieden und einverstanden, bis nach einer gewissen Zeit man gefragt hat, was ist eigentlich mit dem Souverän, dem Parlament? Entscheidet das da eigentlich mit? Wie war das? Wie haben Sie das erlebt, als das so hochgekocht ist und das Parlament mal nach seiner eigentlichen Stellung in dieser Geschichte gefragt hat?
Mein Zwischenfazit nach 1,5 Jahren der Corona-Krise lautet, die parlamentarische Demokratie hat sich gut bewährt. Warum? Weil die Parlamente das gemacht haben, was sie in so einer Krisensituation tun können. Sie haben zunächst einmal die Rechtsgrundlage ja geschaffen und hatten sie geschaffen mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz, auf deren Basis die Exekutive überhaupt erst handeln durfte. Zum anderen ist ja eine wichtige Aufgabe der Parlamente auch die Kontrolle der Regierung. Auch das haben Bundestag und Landtage getan. Für den Saarländischen Landtag kann ich das wirklich aus eigener Anschauung sagen. Wir haben ganz, ganz oft der Gesundheits- und Sozialausschuss das, was die Landesregierung getan hat, hinterfragt, haben uns berichten lassen, haben uns Fragen beantworten lassen. Also eine intensive Kontrolltätigkeit auch in der Krise hat die Parlamente ausgezeichnet, ebenso wie, dass sie eben die Rechtsgrundlage, die Gesetze schaffen, auf deren Basis dann die Exekutive, die Landes- und Bundesregierungen handeln.
Wie haben Sie das kommuniziert oder sind Sie mit der Kommunikation nach außen dahingehend auch zufrieden gewesen? Weil man hat nämlich draußen den Eindruck gehabt, dass das Parlament nicht eingebunden ist.
Ihr Eindruck stimmt, aber das ist auch ganz normal und auch richtig so in einer parlamentarischen Demokratie. Krise heißt, dass Anordnungen getroffen werden müssen, Einzelmaßnahmen auch getroffen werden müssen. Und das ist Sache der Exekutive, der Regierung. Die Regierung, Bundes- wie Landesregierungen, haben da ihren Job gemacht. Je länger die Krise angedauert hat, umso notwendiger war es, aber die Rechtsgrundlage, das heißt die gesetzliche Grundlage für das Handeln der Regierung, auch zu schärfen, zu präzisieren. Der Bundestag hat das dann im Oktober, November letzten Jahres getan, denn die Grundlage für das Handeln der Regierungen, die war sehr allgemein. Da hieß es zunächst im Bundesinfektionsschutzgesetz, die Regierungen dürfen die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Notwendige Maßnahmen, das ist juristisch gesprochen eine Generalklausel, die musste dann präziser gefasst werden. Die Maßnahmen mussten konkretisiert werden durch den Gesetzgeber. Aber das hat der Bundestag gemeinsam im Bundesrat dann im Oktober, November letzten Jahres getan.
Nichtsdestotrotz gibt es in der Bevölkerung großes Verwundern und Staunen immer wieder über die Art und Weise, wie regiert wird, ob das im Bund oder im Land ist. Die Menschen reiben sich die Augen und sind erstaunt und fragen sich, dürfen die das einfach so? Die Bundesnotbremse, das ist ein Mittel gewesen, das den Menschen übergestülpt worden ist, natürlich mit dem Sinn und Zweck, die Pandemie einzudämmen. Viele Menschen verstehen das aber nicht und sie sehen auch nicht die Beteiligung des Parlaments, weil offensichtlich nicht nach außen hin kommuniziert wird, dass diese Entscheidung nicht von der Regierung alleine im kleinen Kämmerchen getroffen wird, sowohl in der Staatskanzlei als auch im Bundeskanzleramt, sondern tatsächlich in den Parlamenten. Nochmal, die Kommunikation nach außen, muss das da besser werden?
Die Bundesnotbremse ist ein gutes Beispiel. Sie kommt ja gerade nicht von der Regierung, von der Bundesregierung, sondern die Bundesnotbremse, die hat der Bundestag, der Gesetzgeber, das Parlament beschlossen. Es war ein Ergebnis dieser Debatte, dass Grundrechtseingriffe, je länger sie andauern, je tiefer sie gehen, vom Gesetzgeber, vom Parlament beschlossen werden müssen. Deshalb war es eine wichtige und richtige und gute Sache in der parlamentarischen Demokratie, dass starke Einschränkungen durch die Bundesnotbremse, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren, dass die vom Parlament diskutiert und beschlossen werden müssen. Wie läuft normalerweise die Kommunikation von parlamentarischer Arbeit? Sie läuft über die Fraktionen, das heißt die unterschiedlichen politischen Gruppierungen in einem Parlament, bei uns im Landtag. Das heißt, die vier Fraktionen, die wir im saarländischen Landtag haben, berichten über ihre Arbeit, leisten damit die wesentliche Kommunikation fürs Parlament und durch das Parlament. Ich sehe aber meine Rolle als Landtagspräsident darin, diese Kommunikation auch für das Parlament als Ganzes ein Stück weit noch zu verbessern und deutlicher zu machen.
Da haben wir jetzt im Moment die besten Möglichkeiten dazu, um das zu verbessern. Wir reden drüber. Wie haben Sie das gemacht hier? Ich weiß aus verschiedenen Landespressekonferenzen, dass die Fraktionen mit dem Handeln der Landesregierung nicht immer glücklich waren, insbesondere auch die Oppositionsfraktionen, von denen erwartet man das logischerweise, aber auch die Regierungsfraktionen waren oftmals etwas zweifelnd unterwegs, wenn es um die Verordnungen gegangen ist der Landesregierung. Insbesondere wenn es um Tests, Nachfragen und Ähnliches ging. Und die sind sehr, sehr lange und sehr, sehr oft eingefordert worden seitens der Fraktionen. Es hat aber relativ lange gedauert, bis sowas tatsächlich in Regierungshandlungen dann umgesetzt worden ist. Wie haben Sie das als Parlamentspräsident erlebt? Sind da die Fraktionsvorsitzenden zu Ihnen gekommen und haben das Problem bei Ihnen persönlich platziert? Haben Sie das dann weitergegeben an die Landesregierung oder wie funktioniert das?
Der Landtagspräsident ist nicht der Sprecher des Parlaments in politischen Einzelfragen. Das läuft über die Fraktionen. Aber wir kommen hier zu einer weiteren wichtigen Aufgabe von Parlamenten. Wir haben über die Kontrollfunktion gesprochen. Wir haben über das Parlament als Gesetzgeber gesprochen. Eine wichtige Aufgabe von Parlamenten ist auch, die großen Fragen unserer Zeit zu debattieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und zwar im Wettbewerb miteinander. Demokratie ist im Idealfall ein Wettbewerb der Ideen. Und genau das haben wir im saarländischen Landtag in der Corona-Krise erlebt. Diese Debatten um die Rechtsverordnung der Landesregierung, der Ministerpräsident hat sie im Parlament vorgestellt. Die Fraktionen haben darüber gerungen und debattiert. Sie waren Sternstunden des Landesparlaments in dieser Legislaturperiode. Warum? Weil dieses Ringen um den besseren Weg, dieses Argument und Gegenargument austauschen, hat dazu geführt, dass nach einer gewissen Zeit das Saarland-Modell entstanden ist. Die Landesregierung hat da Argumente auch aus den parlamentarischen Debatten verarbeitet und aufgegriffen. Dieses Saarland-Modell, was ja bundesweit nach und nach zu einem sehr anerkannten Steuerungsmodell geworden ist. Es ist auch aus den parlamentarischen Debatten im saarländischen Landtag hervorgegangen.
Nichtsdestotrotz hört man außen sehr oft den Begriff von der Corona-Diktatur. Wie erklären Sie sich das?
Dieser Begriff ist zutiefst falsch und auch inakzeptabel. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, alle Maßnahmen, sei es der Landesregierungen oder auch der Bundesregierung, sind auf der Basis von Parlamentsbeschlüssen getroffen worden. Diktatur heißt, es gibt einen Alleinherrscher oder eine Alleinherrscherin und es gibt kein Parlament, das mitreden kann. Hier waren alle Entscheidungen der Regierungen, der Exekutive demokratisch legitimiert, weil sie auf der Basis von Parlamentsgesetzen getroffen wurden. Zum anderen kann ein Parlament ja und eine Regierung nicht im völlig rechtsfreien Raum agieren. Nein, wir haben eine Gewaltenteilung. Gewaltenteilung bedeutet, dass Gerichte, vor allem Verfassungsgerichte, das Handeln der Parlamente, aber auch der Regierungen überprüfen. wenn das Handeln von Parlamenten und Regierungen gegen Grundrechte oder wesentliche Verfassungsprinzipien verstoßen, dann haben unsere Gerichte in Deutschland die Möglichkeit, Parlamente wie auch Regierungen zu korrigieren und ihre Entscheidungen in Frage zu stellen. Also aus zwei Gründen ist der Begriff der Corona-Diktatur total abzulehnen und völlig falsch.
Gerade der Verweis auf die Gewaltenteilung ist ein ganz zentrales Element der Demokratie. Wird auch nachher beim Thema Europa nochmal interessant, weil man da sehen kann, was man mit Gewaltenteilung alles verändern kann im demokratischen Spektrum. Aber wenn man hier auf unsere Situation nochmal zurückgeht, war die Situation bei Corona, und sie ist es eigentlich immer noch, tatsächlich wirklich in der Art schwierig, weil die Meinung in der Bevölkerung zu diesem Thema relativ trennscharf 50-50 war. Es gab Menschen, die sämtliche Maßnahmen gut geheißen haben, und es gab Menschen, die sämtliche Maßnahmen abgelehnt haben. Und da gab es tatsächlich keine wirklichen Mehrheiten darin. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, durch das Bundesinfektionsschutzgesetz sozusagen, ich verwende den Begriff in Anführungsstrichen, als Ermächtigungsgesetz durchgreifen zu können, um schnell zu reagieren. Vielen Menschen ging das zu schnell und der Einschnitt ihrer persönlichen Freiheiten war für sie dort unrechtmäßig passiert. Jetzt wissen wir aber alle, dass man in Krisen schnell reagieren muss und dort auch Mittel haben muss. Wir haben aber eigentlich in unserer Verfassung die Krise gar nicht so verordnet. Wir haben das Bundesinfektionsschutzgesetz für eine gesundheitliche Krise. Wir haben den Verteidigungsfall als eine Krise. Aber das war's dann auch. Ansonsten sind wir bei Thema Krisenmanagement irgendwie so rechtlich nicht so gut aufgestellt. Was können wir denn da verbessern?
Also so wie bisher habe ich dieses Spannungsverhältnis, diese Polarisierung noch nie erlebt wie in dieser Corona-Krise. Sie hatten ja diametral unterschiedliche Meinungen und Auffassungen und sie landen ja bei uns in der Politik. Die gewählten Mandatsträger müssen damit umgehen. Zum einen gab es Bürgerinnen und Bürger, die bei jeder Lockerung verängstigt waren, die Angst hatten um ihre Gesundheit und ihr Leben. Auf der anderen Seite waren diejenigen, denen diese Beschränkungen, Einschränkungen, Corona-Maßnahmen viel zu weit gegangen sind, die das Gefühl hatten, unsere Freiheit wird völlig inakzeptabel und unangemessen eingeschränkt. Also, sie haben dieses Spannungsverhältnis, dieses nicht aufzulösende Spannungsverhältnis zwischen Freiheitsrechten auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Gesundheitsschutz und Sicherheit auf der anderen Seite. Das wirklich Anspruchsvolle in einer parlamentarischen Demokratie ist es, beide Anliegen miteinander zu versöhnen, beides im Auge zu behalten. Und als Bürger haben Sie die Möglichkeit, selbst wenn die Exekutive, die Regierung sehr schnell agiert, auch schnell zu reagieren. Sie haben die Möglichkeit, über Eilverfahren gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, auch Gerichte können sehr schnell entscheiden und entscheiden dann auch sehr schnell. Von daher sind Sie als Bürger nicht rechtlos gestellt, sondern Sie können mithilfe der Gerichte immer wieder dann auch parlamentarische oder Regierungsentscheidungen überprüfen lassen. Diese Krise hat uns auch gelehrt, dass wir stärker über ja nicht nur Pandemien und Gesundheitskrisen nachdenken müssen, sondern über Krisen im Allgemeinen. Wie kann die parlamentarische Demokratie handlungsfähig bleiben? Wie können insbesondere die Gesetzgeber, die Parlamente handlungsfähig bleiben in Krisenzeiten? Ein Fall ist im Grundgesetz sehr klar und sehr eindeutig geregelt. Das ist der Verteidigungsfall. Andere Fälle sind weniger eindeutig und weniger klar. Deshalb habe ich diese Corona-Krise zum Anlass genommen, dem Präsidium des Saarländischen Landtages eine Projektgruppe vorzuschlagen. In dieser Projektgruppe arbeiten Vertreter aller Fraktionen und wir wollen uns in dieser Projektgruppe auch stärker mit der Frage beschäftigen, wie in anderen Krisenfällen wir als Parlamente handlungsfähig bleiben, wie wir rein physisch handlungsfähig bleiben, wie wir aber auch unsere Aufgaben, unsere wichtigen verfassungsrechtlichen Aufgaben als Parlamente selbst in schwierigen Krisen wahrnehmen können. Also Corona als Anlass auch weiter zu denken und nachzudenken über Krisen im Allgemeinen.
Viele Menschen können das ja eigentlich gar nicht nachvollziehen und denken sehr praktisch orientiert. Ja, dann setzt man sich halt online zusammen und stimmt da irgendwie ab. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil es muss ja auch irgendwie dann festgehalten werden, wer wie abgestimmt hat. Und es muss ja nachvollziehbar sein, auch wenn die Krise längst vergangen ist, muss es nachvollziehbar sein, weil durch das damals eingeleitete Handeln ja eventuell auch in der Zukunft oder dann dann in der Gegenwart irgendwelche Dinge sich verändert haben. Also es muss nachprüfbar sein, wie es zu Entscheidungen gekommen ist und wer diese Entscheidung letzten Endes auch mitgetragen hat oder nicht.
Ich bin kein Freund von Online-Abstimmungen. Zum einen können Online-Abstimmungen rein praktisch gar nicht stattfinden, wenn es einen Stromausfall gibt. Wir haben eben über mögliche Krisenszenarien gesprochen. Zum anderen müssen Parlamentarier frei entscheiden können. Und bei Online-Abstimmungen wissen sie nicht, ob nicht möglicherweise ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete auch unter Druck gesetzt wurde, in einer bestimmten Art und Weise abzustimmen. Deshalb gehört zum Wesen einer parlamentarischen Demokratie, eines Parlaments, dass die Abgeordneten präsent sind, dass sie rein physisch anwesend sind und in Präsenz abstimmen.
Das stimmt. Dann kann man online auch nichts machen. Ohne Strom ist alles nichts irgendwie. Viele Menschen wünschen sich, und das ist durch diese Pandemie ganz deutlich geworden, ein vorausschauendes und trotzdem nachvollziehbares Handeln. Start der Pandemie hätte vorausschaubar sein können, hätte, wäre, wenn. Man hat gesehen, dass in anderen Staaten was passiert und dass die in irgendeiner Art und Weise reagieren. Jetzt kann man sagen, okay, die Systeme sind nicht so die schnellsten und das hat seine Gründe, das ist nun eben so. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren diese Pandemie. Sie wird vermutlich auch noch ein bisschen bleiben. Wir haben derzeit das Glück, dass wir Sommer haben und dennoch machen sich die Regierenden im Land, Ministerpräsidenten, aber auch von der Bundesregierung, wieder Gedanken darüber, weitere Rechte einzuschränken. Beispiel Delta-Variante. Der Beigeschmack bleibt, es wird über mich als Bürger bestimmt. Und ich kann dort nicht mitbestimmen. Deshalb gibt es viele Forderungen, die sagen, lass doch die Bürger entscheiden dazu. Ist das eine Alternative?
In einer akuten Krise kommt es darauf an, dass sie schnell handeln. Und da passt es nicht, wenn zunächst Bürgerforen, Bürgerversammlungen einberufen werden und langatmig diskutiert wird. Da muss eine Regierung in der Lage sein, schnell und beherzt zu handeln. Ganz allgemein, jenseits von Krisensituationen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir unsere bisherigen Entscheidungsabläufe durchaus ergänzen um repräsentative Bürgerforen. Das heißt, repräsentative Bürgerforen aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, die aber die Gesellschaft widerspiegeln, die soziologische Zusammensetzung einer Gesellschaft widerspiegeln, als Ergänzung von parlamentarischen Entscheidungen und Beratungen und auch als Ergänzung und Grundlage für das Handeln von Regierungen.
Als Grundlage, nicht als Entscheidung, sondern als Grundlage, Diskussionsgrundlage sozusagen.
Aber ich bin sehr dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie wir Demokratie auch weiterentwickeln. Und da sind diese repräsentativen Bürgerforen eine durchaus interessante Möglichkeit der Ergänzung von parlamentarischer Demokratie. In unseren Gesetzesberatungen im Parlament, da hören wir ja alle möglichen Nichtregierungsorganisationen, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften an. Das heißt, wir fragen Akteure aus der Gesellschaft nach ihrer Meinung zu einem Gesetz. Oft haben die eine starke Pro-Meinung oder Kontra-Meinung. Warum nicht auch einmal ein repräsentatives Bürgerforum einberufen und dessen Meinung, meistens Bürger, die von dem Gesetz gar nicht unmittelbar betroffen sind, positiv oder negativ, die Meinung dieser Bürgerinnen und Bürger einholen als weitere Bereicherung und Ergänzung der Entscheidung der Abgeordneten am Ende.
Klingt spannend. Es gab und gibt solche Bürgerforen in anderen EU-Ländern. Die machen das, probieren das aus und tatsächlich sind dort auch die ein oder anderen Vorschläge dieser Bürgerforen in Gesetzeshandeln umgesetzt worden. Da gibt es solche Bürgerforen.
Ja, das war in Irland gewesen. Dort gab es auf nationaler Ebene ein repräsentatives Bürgerforum zur Frage der Ehe für alle. Ich hatte ja letztes Jahr eine Projektgruppe des Präsidiums des Saarländischen Landtages angeregt. Und in dieser Projektgruppe, da machen wir uns auch zurzeit Gedanken über dieses Instrument der repräsentativen Bürgerforen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das heißt, wir machen uns darüber Gedanken, wir debattieren und diskutieren darüber, ob wir repräsentative Demokratie nicht auch auf Landesebene ein Stück fortentwickeln können. Aber dazu gibt es noch keine Ergebnisse. Wir beraten aber darüber.
Sodass man hier sagen könnte, macht nicht die Faust in der Tasche, sondern haut die Faust auf den Tisch und sagt, was ihr zu sagen habt. Aber bleibt dabei höflich und verständlich. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das gehört einfach zu den Regeln des Streits dazu, dass man den anderen als Person immer noch wahrnimmt. Das leidet in dieser Zeit sehr. ist auch durch Corona sehr öffentlich geworden, dass der Umgang der Menschen miteinander etwas ruppiger geworden ist. Viele sagen, daran hat das Internet Schuld. Viele sagen, die Diskussionskultur ist untergegangen. Nun ist aber eine lebendige Diskussionskultur ein Grundpfeiler der Demokratie.
Die öffentliche Debatte, das ist das Lebenselixier einer Demokratie. Das unterscheidet uns ja geradezu von autoritären Systemen, von autoritären Staaten. In der öffentlichen Debatte ringen wir um den besten Weg. Keiner kann von sich sagen, er allein weiß, was gut ist für eine Gesellschaft, sondern das Gemeinwohl, das entwickelt sich erst aus dieser öffentlichen Debatte heraus. Und deshalb ist dieser Diskurs, ist dieses Ringen, ist diese Debatte so wichtig. Sie ist quasi die DNA unserer Demokratie. Zu einem guten, zu einem fruchtbaren öffentlichen Diskurs gehört natürlich auch, dass er in einer bestimmten Form geführt wird. Was damit nicht vereinbar ist, ist, wenn man denjenigen, der eine andere Meinung hat, als Gegner betrachtet oder wenn der öffentliche Diskurs von Gift und Galle geprägt ist. Das vergiftet die Atmosphäre und ist nicht gut für eine gute, produktive Diskussion. Sich wechselseitig zu respektieren, eine im besten Sinne des Wortes auch zivilisierte Debatte zu führen, das macht eine gute Demokratie aus. Davor fürchten sich ja auch Diktaturen und autoritäre Systeme. Die große Stärke unserer Demokratie ist, dass Transparenz herrscht, dass auch die unangenehmen Bilder gezeigt werden. Ich erinnere an die Militärfahrzeuge mit den Särgen von Bergamo. So was gibt's in der Diktatur nicht. Da wird Unangenehmes oder Schwieriges gar nicht erst gezeigt. Die große Stärke unserer Demokratie besteht weiterhin darin, dass man einmal eingeschlagene Wege auch korrigieren kann. Eine Mehrheit ist nicht immer gleich Wahrheit. Aber Mehrheiten können ihre Entscheidungen selber korrigieren. In der Demokratie haben sie auch die Chance, dass über Wahlen Mehrheiten abgelöst werden und die früher die Minderheit waren, dann künftig die Mehrheit und die Regierung bilden können. Die Möglichkeit zur Selbstkorrektur, die Möglichkeit, dass die Minderheit auch die Mehrheit wird, das sind die großen Stärken einer jeden Demokratie. Das ist das, was uns nach meinem Dafürhalten haushoch überlegen macht gegenüber autoritären Systemen.
Das war eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Eine sehr breite Showtreppe sozusagen. Es mag jetzt, wenn man ganz von außen zuhört, ein bisschen klingen wie vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Aber Fakt ist tatsächlich, all das, was Sie jetzt gesagt haben, kann man auf eine Ebene hochzonen, die Europäische Union. Denn wir haben die gleiche Problematik im Moment mit den Oststaaten, für die wir eigentlich vor vielen Jahren sehr, sehr dankbar waren. Ich komme nochmal zurück auf Ihre Ausstellung da vorne. Da haben Budapest, Warschau und Prag eine wichtige und tragende Rolle daran gespielt, dass die deutsche Wiedervereinigung funktioniert hat. Heute sind Ungarn, Polen und Tschechien EU-Mitglieder und es sieht so aus, als wenn sie die Macht und Kraft hätten, die Europäische Union zu spalten. Weil nämlich die Deutschen sich hinstellen und sagen, wir sind größter Nettozahler und die Ungarn kassieren uns ab, schmeißt die doch raus. Sie haben eben gesagt, man braucht Regeln. Ein Webfehler der Europäischen Union scheint zu sein, dass es keine Ausschlussmöglichkeit gibt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man muss miteinander reden. Und es könnte ja auch sein, dass das, was Orbán und Co. sagen, nicht immer grundsätzlich falsch ist. Auch wenn sie aus unserer Sicht der Dinge jetzt zum Beispiel gegen Rechtsstaatlichkeit und freie Meinungsäußerung Schritte einleiten, die aus unserer Sicht bedrohlich und bedenklich wirken müssen. Vollkommen klar, denn Orbán ist dabei, den Staat umzubauen, schafft die Rechtsstaatlichkeit ab, schafft die freie Meinungsäußerung ab, bezieht alles auf seine Partei und dann auch auf seine Person. Das hat Züge einer Diktatur. Das kriegen die Menschen hier auch mit. Sie kriegen aber auch mit, dass der Orbán Mitglied in der Europäischen Union ist, viel Geld von der Union bekommt, sich aber um die Urteile, die der Europäische Gerichtshof gegen ihn fällt und Ähnliches, nicht schert. Man muss miteinander reden. Wie wäre dieses Problem anzugehen? Ist natürlich schwierig für Sie, das zu beantworten, ist mir schon klar. Aber
nein, ich finde es geradezu gut, dass wir, wenn wir über Demokratie sprechen, auch über die Demokratie in Europa sprechen. Nicht alle osteuropäischen Staaten bereiten Probleme. Es gibt dort vorbildliche Demokratien in den Ost- und Mitteleuropa. Aber wir haben ein Problem mit Polen und mit Ungarn. Dort werden nämlich wesentliche Elemente des Rechtsstaates nach und nach außer Kraft gesetzt. Erstes Beispiel. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Unabhängigkeit der Gerichte in einer parlamentarischen Demokratie, in der Gewaltenteilung, sehr wichtig ist, weil nämlich Gerichte Entscheidungen von Regierungen und Parlamenten auch korrigieren können. Dort wird die Unabhängigkeit der Gerichte in Polen und Ungarn, wird diese Unabhängigkeit mehr und mehr in Frage gestellt. Wir haben darüber gesprochen, dass die öffentliche Debatte das Lebenselixier einer jeden Demokratie ist, dass Argument und Gegenargument ausgetauscht werden, dass in dieser öffentlichen Debatte natürlich auch die Medien eine große Rolle spielen. Und in den Polen und Ungarn erleben wir, dass die freien Medien mehr und mehr unter staatliche, mittelbar oder unmittelbar unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Das heißt, die freien, unabhängigen Medien werden zunehmend als vierte Gewalt ausgeschaltet und damit der Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie weiter geschwächt. Sie haben eben von einem Webfehler gesprochen. Ja, es gibt einen Webfehler in den europäischen Verträgen. Wenn ein Land der Europäischen Union beitritt, dann muss es demokratische und rechtsstaatliche Kriterien erfüllen. Das sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Man hat aber nicht daran gedacht, dass ein Land, das zunächst einmal diese Kriterien erfüllt, später abgleiten kann. Und das hat man nicht geregelt oder nicht ausreichend geregelt. Es gab zwar einen Rechtsstaatsmechanismus in den bisherigen Verträgen, aber dieser Rechtsstaatsmechanismus hat sich als zahnloser Tiger erwiesen. Deshalb wurde im letzten Jahr unter deutscher Ratspräsidentschaft dieser Rechtsstaatsmechanismus verschärft. Heißt, wer von europäischen Geldern profitieren will, muss auch bestimmte rechtsstaatliche Mindestkriterien erfüllen. Wir werden sehen, ob das jetzt künftig besser funktioniert.
Und die Frage ist, wie lange es hält, weil just im Monat Juli steht ein Wechsel nochmal an der europäischen Führungsspitze. Der Ministerpräsident Sloweniens wird dort ins Amt treten für die nächsten 6 Monate. Und der Herr Janssch zählt als ein stramm rechtskonservativer Regierungschef, der dem Herrn Orban sehr gut in die Fasson passt, um es mal so zu sagen. Da steht die Gefahr, dass das Mittel der Rechtsstaatlichkeit weiter ausgehöhlt werden kann, eventuell, dass möglicherweise Vorschläge kommen, die jetzt erzielten Gewinne in der Rechtsprechung oder in der Planung und Regelung der EU nochmal rückwärts zu drehen. Europa, die Europäische Union funktioniert, das ist auch ein Kritikpunkt, über Geld. Die Schöpfer oder die Erfinder sozusagen der Europäischen Union haben gesagt, wir müssen die Staaten dazu kriegen, dass sie abhängig sind voneinander, dann fallen sie nicht mehr übereinander her. Im Grunde genommen ein ganz simpler und einfacher Gedanke, der auch sehr gut funktioniert hat und als Friedensprinzip vielleicht sogar auch wirken kann. Aber viele Menschen stellen fest, dass die Europäische Union im Prinzip nur noch wirtschaftlich agiert, indem sie über Geld steuert. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie demokratisch das denn ist.
Die Europäische Union, sie agiert über demokratisch gewählte Institutionen und Organe. Beispiel das Europäische Parlament. Jeder EU-Bürger hat die Möglichkeit, seinen Abgeordneten, seine Abgeordnete fürs Europäische Parlament alle 5 Jahre zu wählen. Der Rat, wer ist der Rat? Das sind die nationalen Regierungen. Auch die sind natürlich aus Wahlen in den jeweiligen Mitgliedstaaten hervorgegangen. Die Kommissionspräsidentin und ihr Vorgänger, sie wurden erstmals vom Europäischen Parlament gewählt, bestätigt. Das heißt, wir haben demokratisch gewählte Institutionen, die die Europäische Union ausmachen. Zum anderen funktioniert die Europäische Union auch über ihren Zusammenschluss, über ihr faktisches Gewicht. Deutschland als bevölkerungsreichstes Land der Europäischen Union, Frankreich, Italien, so groß sie sein mögen, im europäischen Vergleich, sie sind nichts, wenn sie China, den USA gegenübertreten oder auch Indien. Der Zusammenschluss, der macht uns handlungsfähig im weltweiten Maßstab. Wenn der europäische Kommissionspräsident mit dem amerikanischen Präsidenten verhandelt, dann verhandelt ein Kommissionspräsident oder eine Kommissionspräsidentin, die 450 Millionen Menschen repräsentiert. Das macht ein Gewicht in der Welt aus. Oder anderes Beispiel, wenn die deutsche Regierung mit Google oder Amazon verhandelt, hat sie wesentlich schlechtere Karten, wenn sie dies allein tut. Im Unterschied, wenn das die Europäische Union tut, mit einem der größten Binnenmärkte der Welt, dann sind die Gewichte schon ganz anders. Dann ist die Europäische Union und das, was wir auch als Wertvorstellungen mitbringen, haben ein ganz anderes Gewicht in der Welt. Wir haben eben über Polen und Ungarn gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass dieser Fall, dass ein Mitgliedstaat, ja, wenn Sie mal sogar an Griechenland oder Spanien denken, die aus einer Militärdiktatur kommen, sich zu einer Demokratie entwickeln und dieser demokratische Prozess durch die Europäische Union gestärkt wird. Wir haben diesen Prozess, dass es da Rückschritte geben kann, zu wenig bedacht. Deshalb gibt es jetzt den Rechtsstaatsmechanismus. Ich bin sehr dafür, dass wir diesen jetzt erproben. Meine Hoffnung ist, dass Polen und Ungarn diesen Rechtsstaatsmechanismus auch akzeptieren. Denn wenn jetzt einzelne Mitgliedstaaten nach und nach die Europäische Union verlassen, und der Brexit hat uns gezeigt, das gibt's, dann wird die Europäische Union schwächer und wir alle werden schwächer. Dann haben China, Russland bessere Möglichkeiten, uns auseinander zu dividieren. Deshalb wäre mein Vorschlag, dass wir Polen und Ungarn nicht aus der Europäischen Union herausdrängen, sondern überzeugen, dass sie den Weg zu einer echten rechtsstaatlichen Demokratie zurückfinden.
Sie haben in Ihrer Antwort ein paar Dinge gesagt, die mir auch schon wieder eine Treppe gebaut haben, um ein bisschen vom Großen ins kleine Europa zu kommen, von der großen Europäischen Union in unsere Grenzregion. Die Pfeiler der Europäischen Union sind Wirtschaft und Demokratie. Zu dieser Demokratie gehört auch, dass Regierungen demokratisch legitimiert sind. Denn diese Regierungen können ja Wege einleiten, die sich mehr oder weniger im europäischen Sinne bewegen oder auch nicht. Jetzt haben wir vor kurzem, wir gucken über die Grenze, in Frankreich eine Regionalwahl gehabt und wir sind eigentlich froh, dass diese Wahl so ausgegangen ist, wie sie ist. Aber wenn wir auf die Wahlbeteiligung schauen und feststellen, dass lediglich 30% der Wähler entschieden haben, dann ist doch die Frage nach der demokratischen Legitimation dieser Regierung eigentlich die nächste, die auf dem Plakat steht, oder?
Ja, diese Regionalwahl in Frankreich, sie gibt uns Denkstoff. Allerdings sollten wir das Ganze differenziert sehen und nicht besserwisserisch gegenüber unserem Nachbarland auftreten. Die niedrige Wahlbeteiligung kann mit der Corona-Krise zusammenhängen. Einmal, weil Bürgerinnen und Bürger vielleicht Angst hatten, sich anzustecken. Zum anderen, weil ja der Wahlkampf auch ganz anders war, bedingt durch Corona. Normalerweise wird in Wahlkämpfen ja mobilisiert, wird um Themen gestritten, gerungen, gibt es einen Wettbewerb der Kandidaten. All das hat ja bedingt durch Corona nicht so stark stattfinden können, weshalb die Wahlbeteiligung niedrig gewesen sein mag. Anderer Grund, die Departements und die Regionen haben weniger Befugnisse und Kompetenzen als zum Beispiel unsere Bundesländer in Deutschland. Das heißt, das ist ein weiterer Grund, warum die Wahlbeteiligung so niedrig gewesen sein kann. Also wir sollten da nicht vorschnell urteilen. Allerdings, wir haben selber ja wichtige Wahlen vor der Tür in Deutschland, die Bundestagswahl, bei uns im Saarland dann im nächsten Jahr auch die Landtagswahl. Das heißt, wir müssen sehr darauf achten, wie wir auch dann Wahlkampf, Wahlkämpfe, Mobilisierung in Corona-Zeiten hinkriegen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich für Politik interessieren. Ich glaube, dass die Corona-Krise dazu geführt hat, dass die Menschen sich stärker für politische Prozesse, für politische Debatten jetzt auch interessieren. Denn sie haben gesehen, dass am Beispiel Corona, dass solche politischen Entscheidungen ja ganz konkret und durchaus gravierend auch in ihr Leben eingreifen können. Von daher bin ich durchaus optimistisch, dass die Wahlbeteiligung, dass das Interesse an Politik insgesamt und damit die Wahlbeteiligung bei uns in Deutschland nicht absackt.
Auch hier schließt sich der Kreis im Prinzip zum Beginn dieses Podcasts. Wir sind mit Corona eingestiegen und haben Corona als einen möglichen Faktor gesehen, der die Institutionen zumindest dahingehend anregen sollte, sich krisenfest auf Dinge vorzubereiten. Und die Wahl in Deutschland ist im Herbst. Da könnte Corona auch wieder größer sein. Das könnte den Wahlkampf tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr ins Internet verlagern und andere Stellen. Auch da müssen Ideen gefunden werden, wie man mit der Problematik umgeht. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir sind über die Fragestellung gekommen, sind die Parlamente in Corona genügend eingebunden worden und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass die Bürger im Land sich aus dieser Diskussion auf gar keinen Fall raushalten dürfen, sondern sie müssen mitmischen. Im Grunde genommen gilt das auch für das größere Theater, nämlich die Europäische Union. Wenn die Bürger sich dort bedienen lassen, laufen sie Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden. Deshalb sich einmischen ist wichtig. In diesem Sinne, vielen Dank, Stefan Toscani.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Hector. Danke für dieses spannende, interessante Gespräch.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.